Herzlich willkommen zu diesem Sonntagsgottesdienst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie versprochen, der zweite Teil aus unserem Urlaub und auch der letzte Teil der Serie Nicht mehr weit. Wir haben ja jetzt 9 Sonntage uns damit befasst, was Petrus erlebt hat. Er hat es seinem Mitarbeiter Markus, Johannes Markus, den wir letzten Sonntag etwas näher kennengelernt haben, diktiert, erzählt, und Markus hat es zu einem Evangelium zusammengefasst, zu dem Markus-Evangelium, das wir bis heute lesen. Und das Zentrale, das Petrus uns sagen will, ist: Siehe, das Reich Gottes ist nahe gekommen, es ist nicht mehr weit. Und deshalb tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist das, was Petrus eigentlich sagen will. Und jetzt kommen wir zum Finale, und ich freue mich sehr, dass wir auf diesem Wege wieder miteinander verbunden sind. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Es ist etwas über 10 Jahre her, als wir als Familie unsere bisher letzte existenzielle Krise durchlebten. Diese Krise hat uns alle sehr mitgenommen. Es hat uns unglaublich viel Kraft gekostet, unglaublich viel auch an Ressourcen gekostet, an Beziehungen gekostet, an Geld gekostet. Und ich ganz persönlich war sehr umgetrieben von der Frage: Jesus, wo bist du in dieser Situation? Und ich habe einfach Gott nicht verstanden. Ich habe überhaupt gar nicht verstanden, was da jetzt mit uns passiert und warum das alles so sein muss und warum vielleicht sogar auch, und das habe ich auch schon so anschuldungsmäßig auch Gott vorgeworfen, warum er das zulässt. Und ich habe immer wieder gefragt: Gott, wo bist du? Und ich habe ihn nicht gefunden. Und dann gab es so eine Phase, wo ich sehr zynisch war und gesagt habe: Gut, wenn du dich verstecken willst, dann versteck dich. Ich werde dich auch gar nicht suchen. Vielleicht kennst du das auch, dass du in einer Situation warst, die dich völlig überfordert hat, die dich in eine existenzielle Krise geführt hat, die dich auch existenzielle Fragen in deinem Leben aufgeworfen wurden. Du hast jemanden verloren, der ist gestorben, den du sehr lieb gehabt hast. Du hast erlebt, wie Menschen um dich herum sehr schwer krank geworden sind und du dich gefragt hast: Wie sieht es mit der Zukunft dieses Menschen aus? Oder du hast erlebt, wie Menschen ihren geistigen Kräften nachlassen. Oder du bist arbeitslos geworden. Oder deine Firma ist inzwischen Konkurs gegangen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele existenzielle Krisen, in die wir hineinkommen können. Und oft ist es so, und das ist ganz natürlich, dass wir in diesen existenziellen Krisen auch an Gott zweifeln, an Jesus zweifeln. Obwohl wir uns im Augenblick ganz stark fühlen und sagen: Nein, niemals werde ich an Jesus zweifeln. Niemals werde ich daran zweifeln, dass er bei mir ist. Niemals werde ich daran zweifeln, dass er mich trägt. Und vielleicht bist du auch deshalb gar kein Nachfolger Jesu mehr und schaust heute zu, weil du eben gerade in dieser Krise warst oder durch so eine Krise hindurchgegangen bist und dann für dich entschieden hast: Nein, diesem Gott kann ich nicht vertrauen. Nein, diesem Gott will ich mich nicht mehr anvertrauen. Oder du bist gerade in so einer Krise drin und du fragst dich: Wo finde ich Halt? Wo finde ich jemanden, der mich durch diese Krise hindurch begleitet? Genau so ging es diesem Petrus. Petrus, der uns dieses Evangelium hat aufschreiben lassen von seinem Dolmetscher und Schreiber Johannes Markus. Wir erinnern uns, Jesus hat mit den Jüngern ein Festmahl gefeiert, und während dieses Festmahls offenbart er ihnen, dass einer sie verraten wird, und er erzählt davon, dass er jetzt gefangen genommen wird, dass er schwer misshandelt wird, dass er gekreuzigt wird, dass er am dritten Tage auferstehen wird und dass er dann den Jüngern vorausgehen wird nach Galiläa, um sie dort zu treffen. Und dann schaut er jedem Einzelnen in die Augen und sagt zu seinen Jüngern: Ihr werdet euch alle von mir abwenden. Jedem Einzelnen sagt er das und schaut ihm in die Augen: Ihr werdet euch alle von mir abwenden. Das Wort, das er hier gebraucht, ist skandalizo im Griechischen. Das heißt, ihr werdet mir alle misstrauen. Ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet mir, dem ihr eigentlich vertrauen solltet und dem, wo ihr Geborgenheit findet, ihr werdet mir alle den Rücken zuwenden und mich verlassen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen, sagte er. Und dann spricht Petrus auf und versicherte ihm praktisch so in die Hand, so wie du vielleicht auch jetzt sagen würdest, nein, also ja klar, die schwach sind, die werden mich verlassen, aber ich nicht. Und er sagt, auch wenn alle sich von dir abwenden, auch wenn alle ihr Vertrauen nicht mehr auf dich setzen, ich nicht. Ich nicht. Ich werde zu dir halten. Ich werde auch durch jede Krise zu dir halten. Und dann sagt Jesus, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wir gehen jetzt durch eine so schwere Krise, durch so etwas Unverständliches, durch etwas so Beängstigendes, dass selbst du, der du denkst, du bist stark, dass selbst du mich dreimal verleugnen wirst. Und daraufhin sagt Petrus mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, und dann greift er zu dem Äußersten und sagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Sie haben auch gesagt, ja, ich auch, ich werde auch mit dir sterben, ich werde auch dich nie verlassen, ich werde auch dich niemals verleugnen, nein, ich werde zu dir halten. So haben sie alle Jünger quasi im Chor das gesagt. Und dann wissen wir, dann gehen sie in den Garten Gethsemane, Jesus betet und dann kommt Judas und verrät ihn mit einem Kuss und sie kommen mit hoch bewaffnet, um diesen Jesus gefangen zu nehmen. Und Petrus folgt Jesus in einiger Entfernung bis in den Innenhof des hohenpriesterlichen Palastes. Dort setzt er sich zu den Dienern und wärmt sich am Feuer. Er wollte jetzt also doch sehen, möglichst dicht dranbleiben an Jesus, wollte doch sehen, was Jesus jetzt passiert und wie die Geschichte sich jetzt weiterentwickelt. Und während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des hohen Priesters. Und als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Er sagte zu dieser Magd, das musst du dir mal vorstellen. Und Petrus berichtet es uns, weil es ist so wichtig, dass wir das hören, weil es uns oft genauso geht, wie es Petrus gegangen ist, wie es diesem großen Felsen, dem Mann, den Gott dann so stark gebraucht hat, um seine Kirche zu bauen, wie es ihm auch gegangen ist. Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst. Hä? Jesus? Keine Ahnung, von was redest du? Und er ging hinaus in den Vorhof und da krähte ein Hahn. Und als die Dienerin ihn dort wieder sah, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen und sagte noch einmal, der ist einer von ihnen. Petrus stritt es wieder ab. Doch es dauerte nicht lange, da fingen auch die Umstehenden an und sagten, natürlich gehörst du zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer, du bist doch auch einer, der diesen Dialekt spricht, du kommst doch auch aus dieser Gegend. Sie haben ihn an seinem Dialekt erkannt. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen. Er hat angefangen, rumzufluchen und zu schwören und sagen, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr hier redet. Und in diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach in Tränen aus. Überleg dir das mal, was das jetzt für die Beziehung zwischen Jesus und Petrus bedeutet hat. Petrus, der sich so stark fühlte, der dachte, ich kann aus eigener Kraft, ich kann mit meinem eigenen Vermögen, ich kann mit meinen Fähigkeiten Jesus nachfolgen, der so sehr versagte. Und es genauso war, wie Jesus es gesagt hat, bevor der Hahn zweimal krähte, hatte er ihn dreimal verleugnet. Und er brach in Tränen aus. Er weinte bitterlich. Er weinte so, wie man weint über einen Menschen, den man sehr lieb gehabt hat und der gestorben ist. Er war völlig unfähig durch Angst, die in sein Leben hineingekommen ist. Er hat auf der ganzen Linie versagt. Und dann wissen wir, und ich überspringe diesen Abschnitt jetzt, Jesus wird gekreuzigt, er stirbt, er wird begraben. Und am dritten Tage kommen die Frauen ans Grab, betreten die Grabkammer und sehen auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Und die Frauen erschraken. Aber dieser Mann in dem weißen Gewand sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr braucht nicht zu erschrecken. Vielleicht nimmst du das als dein Goldstückchen mit aus dieser Predigt. Du brauchst nicht zu erschrecken. Es gibt überhaupt nichts, was dich erschrecken kann, denn Jesus hat den Tod überwunden. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Und dann sagt dieser junge Mann mit dem weißen Gewand, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Ich stelle mir vor, wie Petrus, als die Frauen zurückkamen und es den Jüngern berichteten, gesagt hat, stopp, stopp, stopp. Hat der Mann wirklich gesagt, auch zu Petrus? Wie so ein erster Hoffnungsschimmer in ihm aufgeleuchtet ist, als er sagte, auch zu Petrus. Hat er wirklich gesagt, auch zu Petrus? Geh und sag deinen Jüngern und sage, auch Petrus, ich gehe euch voraus und ihr werdet mich sehen. Und jetzt sind sie zurück in Galiläa, wo Jesus gesagt hat, dort würde er sich mit seinen Jüngern treffen. Und Simon Petrus, der ist immer noch total desillusioniert. Johannes in seinem Evangelium im 21. Kapitel berichtet es uns. Petrus sagt, ich gehe fischen. Ich gehe zurück in meinen alten Job. Das mit Jesus, da habe ich so viel Hoffnung drauf gesetzt, aber tatsächlich hat es sich überhaupt nicht bewahrheitet. Es hat überhaupt nicht getragen. Ich habe mein Vertrauen auf diesen Jesus gesetzt, aber jetzt ist er tot. Und ob er auferstanden ist, das weiß ich auch nicht. Und außerdem habe ich mich so als Versager gefühlt. Ich habe sogar gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich hatte so viel Angst, ich hatte so viel Zweifel. Ich war so in einer existenziellen Krise, dass ich den Glauben tatsächlich verloren hatte. Und die anderen sagten, wir auch, wir kommen mit. Und sie gehen mit dem Boot und fahren hinaus und fischen in der Nacht nichts. Und als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus kam in einer neuen Gestalt zu ihnen als der auferstandene Herr. Aber er ruft zu ihnen und sagt, Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Und dann sagt Jesus, wirft eure Netze aus auf der rechten Seite und dann fangen sie ganz viele Fische. Und dann fragen sie, haben sie Angst zu fragen, wer ist das? Und Johannes sagt zu Petrus, es ist der Herr. Und Petrus springt aus dem Wasser und kommt ihm entgegen und sie frühstücken am Strand. Und als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus hat ihn das dreimal gefragt. Und er wollte nicht wissen, Petrus, verstehst du jetzt, was ich getan habe? Er wollte nicht wissen, kannst du das akzeptieren, was ich hier erlebt habe, kannst du jetzt akzeptieren, dass ich die Schuld aller Menschen auf mich genommen habe, damit sie Vergebung bekommen und eine Beziehung zu meinem Vater haben können? Er hat auch nicht gesagt, Petrus, bereust du deine Schuld? Und ich möchte auch jetzt nicht auf die drei verschiedenen Arten von Liebe eingehen, die Jesus hier verwendet, sondern ich möchte einfach nur sagen, er hält ihm den Spiegel vor. Und so wie Petrus ihn dreimal verleugnet hat, fragt er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und das ist das, was Jesus dich heute fragt. Dich heute, der du dich vielleicht extrem erschüttert fühlst, der du nicht mehr rausschaust, der du Jesus nicht verstehst. Jesus sagt nicht, verstehst du mich, Petrus, sondern Jesus sagt, liebst du mich? Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wird abermals traurig. Vielleicht erinnert er sich jetzt gerade daran: Ja, ich habe Jesus dreimal verleugnet. Ich habe so vehement gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Und jetzt fragt er mich dreimal: Liebst du mich? Herr, du weißt alles, sagt Petrus zu Jesus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Wenn du mich liebst, sagt Jesus, dann erfülle den Auftrag, den ich dir gebe. Lebe in der Kraft der Auferstehung. Lebe in der Kraft, die ich durch meinen Tod und durch meine Auferstehung erworben habe. Paulus hat das an die ersten Korinther einmal so zusammengefasst. Er sagt: Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie die siegreichen Athleten. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins: Lauf wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Das Ziel, die Auferstehung. Und dann sagt er: Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Das Ziel der Auferstehung. Und dann sagt er auch an diese Korinther: Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium euch verkündigen. Und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und das ist das Finale, das Markus uns in diesem Evangelium aufschreibt. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und damit hat die Bewegung begonnen. Sie hat nicht mit einem Buch begonnen. Sie hat nicht damit begonnen, dass jemand daran geglaubt hat, sondern es hat damit begonnen, dass alle ihn verlassen haben. Damit hat es begonnen. Und dass Petrus diese Beziehung wiederhergestellt hat. Und so haben wir das auch erlebt. Irgendwann habe ich diese Stimme von Jesus auch für mich gehört, wo Jesus mich gefragt hat: Gottfried, hast du mich lieb? Und ich habe gesagt: Ja, Jesus, auch wenn ich das alles nicht verstehe, auch bis heute nicht verstehe. Eins kann ich sagen: Ich habe dich lieb. Und jetzt 10 Jahre später oder 12 Jahre später kann ich sagen, Gott hat vieles dazu gebraucht, um Wunderschönes hervorzubringen. Und das ist auch etwas, was ich als Auferstehungskraft in unserem Leben wahrnehme, dass Gott alles das gebraucht hat, was eigentlich zerbrochen war, und etwas viel Schöneres und viel Größeres daraus gemacht hat. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünde auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch, sagt Paulus an die Korinther. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und das ist das, was ich dir sagen will, und das ist das, was Petrus uns sagen will in seinem Evangelium. Die Hoffnung, die Christus ihm gegeben hat, hat über das Leben in der jetzigen Welt hinausgereicht. Wir erinnern uns, dass er in Rom gefangen war, dass er seine Verurteilung erwartet hat und anschließend auch seine Hinrichtung. Und er spricht von einer Hoffnung, die über die jetzige Welt hinausreicht, die ihn in dieser jetzigen Welt getragen hat und über die jetzige Welt hinausreicht. Und Paulus sagt: Doch, es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr. Das ist also praktisch die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihm gestorben sind, auferstehen werden. Und das möchte ich dir sagen: In deiner Krise, in deiner Niedergeschlagenheit, in der Situation, in der du dich gerade vielleicht befindest, wo du auch an Gott verzweifelst und ihn nicht verstehst. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt. Das ist das, was Paulus uns sagt. Das ist das, was Petrus uns sagt in seinem Evangelium, das Markus aufgeschrieben hat. Er ist die Garantie, dass auch ich auferstehen werde, dass auch wir Auferstehenden werden. Und deshalb dürfen wir ganz zuversichtlich zu unserem Vater, Vater sagen. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, vielleicht möchtest du heute dein Leben auch Jesus anvertrauen. Vielleicht möchtest du auf die Frage, die Jesus dich jetzt stellt, auch antworten, so wie Petrus antwortet: Liebst du mich? Und du antwortest: Ja, Jesus, ich liebe dich. Ich verstehe nicht alles und ich bin auch vielleicht mit manchem nicht einverstanden, aber an meiner Liebe zu dir ändert sich gar nichts. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Auflehnung gegen dich. Vergib mir mein eigenwilliges Wesen und nimm mich an. Lass diese Erlösung, die du für mich erworben hast, durch mein Leben hindurchfließen und gib mir dieses Leben. Und dann beten wir: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es scheint, als würde gerade jetzt in diesem Augenblick der Himmel weinen. Wie auch immer wir das zu verstehen haben. Aber der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an. Der Herr sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Sei gesegnet. Und wir sind jetzt am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Und ich darf dir schon ankündigen, wir werden nächsten Sonntag unsere neue Serie starten, Stärker. Diese Serie soll dich in besonderer Weise ermutigen, auch diese schwierige Situation, in der wir gerade drin sind, in neuer Weise für dich zu nutzen, um aus dieser Situation stärker herauszukommen. Sei gesegnet, sei ganz herzlich gegrüßt. Schön, dass wir zusammen hier das schauen konnten. Vielleicht möchtest du mit deinen Freunden jetzt ein bisschen über das, was du gehört hast, reden oder selbst nachdenken. Ich freue mich, dich nächsten Sonntag wiederzusehen. Auf Wiedersehen. Wow, es regnet.